Ja, das ist so ein Grundauftrag, den Gott uns gegeben hat, dass wir ihn anbeten. Das ist so ein Grund, warum wir als Gemeinde überhaupt da sind. Dass Gott geehrt wird, dass er groß rauskommt. Ich sage das mal so, wir haben so einen Auftrag nach oben. Das ist ganz zentral, dass wir Gott anbeten, ihm gebührt die Ehre, egal mal, was da läuft, es geht um ihn. Es geht nicht einmal in letztem um uns, es geht um Gott. Ja, wir sind dann schnell zuvorderst und so. Nein, es geht zuerst um Gott. Und Hauptsache, er kommt zu seiner Ehre, dann ist das gut. Also das ist ein Grundauftrag, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Dann gibt es noch einen zweiten Auftrag. Das ist so ein Auftrag gegen innen. Auch das hat Gott uns gegeben. Ein Auftrag, dass wir Menschen integrieren, dass sie heil werden können, dass sie zugerüstet werden, dass die Bibel kennengelernt wird. All das gehört auch dazu. Das ist ein Auftrag, den Gott an die Gemeinde gegen innen gegeben hat. Das ist auch Auftrag Gottes. Und dann natürlich einen dritten Auftrag, das ist dann der Auftrag gegen außen. Oder wir sind ein Verein, wo der Verein auch dazu da ist, dass Außenstehende erreicht werden. Wir haben also so quasi drei Dimensionen, die immer mit zu unserem Auftrag gehören, gegen oben, gegen innen und gegen außen. Und das gehört dazu. Und ich möchte heute mal den Schwerpunkt so ein bisschen nach außen legen, mal so den ganz klassischen sogenannten Missionsbefehl mal ansehen. Wir kennen den ja alle auswendig von Matthäus 28, dort ab Vers 17. Dort heißt es ja, als die 11 Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat hinzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also wir kennen das, und ich habe da gern so ein bisschen die Luther-Übersetzung, so ein bisschen holprig, aber es ist irgendwie doch einprägsam. Man hat das irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist so der Grundauftrag, den Gott uns gegeben hat. Und wir können natürlich jetzt sagen, ja, aber gut, stopp, das hat der Jesus zu diesen 11 gesagt, das bin ja nicht ich. Und es ist natürlich berechtigt, wenn man sich diese Frage mal stellt. Das ist ja eine Erzählung damals. Kann ich jetzt das einfach so eins zu eins auf mich übertragen? So grundsätzlich kann man das nicht. Also man kann nicht einfach eine Erzählung nehmen und daraus eine Verheißung oder ein Gebot machen. Das geht nicht. Wenn man das macht, dann muss das irgendwo in der Bibel lehrmäßig verankert sein. Also dass man sagt, ah, das ist ein Beispiel von dem, was auch lehrmäßig vorkommt. Und jetzt bei diesem Auftrag ist es natürlich einfach, denn wir haben diesen Auftrag nicht nur am Ende des Matthäusevangeliums, sondern am Ende von allen vier Evangelien plus am Anfang der Apostelgeschichte. Man merkt also, das muss etwas ganz Wichtiges sein, dass das so häufig vorkommt. Und wenn wir dann in der Apostelgeschichte sehen, wie denn das weitergeht, sehen wir einfach und schnell, dass es eben nicht nur die 11 sind, sondern dass das die ganze Gemeinde betrifft, mal ganz abgesehen dann von Lehrbriefen, die von Paulus dann später noch dazugekommen sind. Also Missionsbefehl, das ist nicht nur einfach etwas an die 11, auch wenn das so jetzt explizit mal 11 steht, sondern der Inhalt, das ist etwas, was in der ganzen Bibel wieder gefunden wird und darum eben auch etwas für uns ist, der Missionsbefehl. Dass wir so diesen Auftrag da nach draußen eben haben. Also, ich zeichne das mal auf. Wir haben da Jesus. Und jetzt gibt Jesus da einen Auftrag, jetzt dort den 11, aber wir sind ja auch jetzt Teil davon, weil das eine grundsätzliche Lehre ist. Und jetzt ist das der große Auftrag, dass wir Menschen gegen außen, ja, eben, dieser Auftrag jetzt da gegen außen. So, also, das ist mal die 11 Jünger, die diesen Auftrag haben, die das ganz Zentrale ist. Es ist ja das Letzte, was Jesus überhaupt noch mitgegeben hat. Oder, heute hat man das nicht mehr ganz so, aber wenn ich von Zürich zu meinem Freund nach Winterthur dann mit dem Zug das erste Mal gefahren bin, hat die Mutter dann gesagt, du rufst mir sofort an, respektive sagst dann der Mami vom Freund, soll gleich anrufen, oder, dass sie beruhigt ist, ich bin angekommen. Das verliert heute ein bisschen an Bedeutung, weil wir haben ja ein Handy und da könnte man immer noch im Zug anrufen und so. Dann, man kann sich ja orten, man weiß ja dann, wo das Kind ist. Oder, ja. Gut, aber damals nicht. Und darum, das ist das Letzte, was Jesus noch mitgegeben hat. Und darum, da muss etwas ganz, ganz Wichtiges drinnen sein, denn man sagt am Schluss nicht nur irgendein Detail, sondern man sagt noch das Zentralste. Also, was hat Jesus da gesagt? Gehen wir da mal diese Verse durch. Es heißt im Vers 17, als die 12 Jesus gesehen hatten, fielen sie vor ihm nieder. Ja, zumindest einige der 11. Warum? Oder die Erwartung, die Hoffnung war ja, dass jetzt das Reich Gottes kommt. Und jetzt Jesus ja da ist und er ist der Messias und dann treibt er die Römer aus und dann haben wir so ein friedliches Reich unter uns, dann ist alles gut. Ja, dummerweise ist Jesus gestorben, das konnte man dann überhaupt nicht einordnen. Ich denke an die Emmaus-Jünger, die konnten das nicht einordnen. Und ja gut, jetzt ist Jesus wieder auferstanden von den Toten, dann könnte es ja sein, dass jetzt dieses Reich Gottes kommt. Und tatsächlich in Apostelgeschichte 1,6 lesen wir das auch, dass die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Herr, richtest du jetzt das Reich für Israel wieder auf? Und wir sehen, das war so der Hintergedanke, es muss doch dieses Friedensreich kommen. Der Messias und das Friedensreich, das hängt zusammen. Das hat man so aus dem Alten Testament x-fach rausgelesen. Und darum jetzt die Erwartung, wenn Jesus jetzt auferstanden ist, ja gut, wir haben es nicht verstanden, warum noch zuerst sterben, aber er ist ja wieder da, dann könnte jetzt das Reich Gottes anbrechen. Und jetzt beten wir ihn da mal an, wir fallen vor ihm nieder. Es könnte ja sein, dass wir 11 dann so die ersten Minister in diesem Reich wären. Oh, das wäre noch gut. Einige aber zweifelten, heißt es. Oder für einige war Jesus irgendwie doch nicht der Messias. Denn wenn doch der käme, dann müsste er doch anders sein. Und schon Johannes der Täufer hat da seine Jünger, als er im Gefängnis war, zu Jesus gesandt und fragen lassen, sag mal, bist du es wirklich oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Also das war nicht so ganz. Einige beteten ihn jetzt nicht an, sondern die zweifelten, die blieben stehen. Was ist jetzt da genau los? Was läuft jetzt da eigentlich ab? Also gar nicht so eine einfache Situation. Oder die dachten da, diese Jünger, die einen zumindest, jawohl, er ist der Messias, aber andere, die zweifelten. So, und jetzt nimmt sich Jesus erstmal dieser Situation an, indem er dann als erstes mal sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also Vollmacht. Exousia, mir ist gegeben diese Vollmacht, die von Gott gekommen ist. Er nimmt also den Zweifel auf, den da die Jünger hatten. Ich male da mal Gott als Dreieck, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt sagt er, doch, ich bin gesandt vom Vater. Ich bin wirklich dieser verheißene Messias. Ich bin derjenige, der in der Autorität Gottes kommt. Ich selber bin Gott. Ich bin der verheißene Messias. Johannes der Täufer hat es vorausgesagt und jetzt bin ich tatsächlich da. Also, ihr dürft alle vor mir niederfallen. Ich bin es tatsächlich. Und dann erst kommt es zum eigentlichen Missionsbefehl, wie wir dem also klassischerweise sagen. Jesus trat hinzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Jetzt nehmen wir das mal da aus dem Griechischen raus. Oder der Missionsbefehl so in der deutschen Bibel hat 4 Befehle. Geht hin, macht zu Jünger, tauft sie, lehrt sie. Aber wenn man im Griechischen nachsieht, dann gibt es nur ein Imperativ, die anderen 3 sind Partizipien. Und hier eben auch, geht hin und jüngert, dann ist jüngern der Befehl, aber das Hingehen, geht hin, das ist im Griechischen ein Partizip. Das heißt, es würde heißen, hingehend jüngert. Oder in dem oder während ihr hingeht, jüngert. Und man kann sich fragen, ja, warum übersetzen das alle dann mit einem Imperativ? Das hängt mit unserer deutschen Sprache zusammen. Ich mache da ein Beispiel. Wenn es häufig in den Evangelien heißt, Jesus antwortete und sprach, dann ist das Antworten auch ein Partizip. Eigentlich müsste man übersetzen, antwortend sprach er. Aber wir auf Deutsch nutzen so die Partizipien nicht so. Auf Griechisch gibt es ganz viele Partizipien. Und darum gleichen wir das Partizip der Zeitform des zweiten Verbes an. Also antworten sprach er, dann übernehmen wir die Zeitform des sprach er auch auf das erste und übersetzen darum, er antwortet und sprach. Und das ist beim Missionsbefehl jetzt eben auch auf Deutsch. Wenn der Befehl lautet jüngert, dann übernehmen wir diesen Imperativ, diese Befehlsform und übertragen das auf das Partizip von vorher. Hingehend, jüngert, dann machen wir daraus, geht hin und jüngert. Also wir machen dann zwei Befehle, aber das erste ist eigentlich nicht der Befehl. Oder wir müssen da aufpassen, dass wir da nicht kommen mit der Keule und sagen, du musst hingehen, das ist ein Befehl und darum befehle ich dir jetzt das und geh hin und du musst jetzt. Nein, nein, stopp, stopp. Indem ihr am Hingehen seid, jüngert. Also indem du bist, wie du bist, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. So wie Gott dich gemacht hat, so hast du eine Berufung und mit dem dienst du. Und indem du mit dem dienst, jetzt der Auftrag, jüngere. Also Jesus macht uns nicht kaputt und sagt, mach etwas, was du gar nicht willst. Nein, mit dem, wo du sowieso unterwegs bist, mit dem jüngere. Also aufpassen, dass wir jetzt da nicht einfach so einen Befehl dann hinsetzen und du musst, nein, stopp, stopp, jüngert ist der Befehl, macht zu jünger. Und jetzt haben wir das als wieder eine neue Komponente, macht zu jünger. Man könnte jetzt fragen, ja, aber Gott, warum nimmst du nicht einfach die Engel? Also das wäre doch viel schneller und besser und Herrlichkeit Gottes und so. Und die Engel, die da ja um Gott herum sind, die könnten doch da den Evangelisationsauftrag ausführen. Aber ich glaube, Gott sagt ganz bewusst den Menschen, den Gläubigen, jüngert. Weil das Leben ist manchmal nicht ganz so, wie man es sich wünscht. Und wenn jetzt einfach ein Engel kommt und sagt, ja, du musst einfach glauben, dann geht alles, dann nimmt das ein anderer Mensch nicht an. Hingegen, wenn ein Mensch, der selber so zappelt, dem anderen sagt, ich zapple auch, aber ich habe Gott, dann wirkt das eben mehr. Offenbar ist das die bessere Variante für Gott. Also, er sagt es zu den Menschen, dass wir das können. Jüngert. Jünger, das sind Schüler. Das war damals so üblich, man hat irgend so einen Rabbi genommen, so einen Lehrer, hat sich dem hinten angehängt und dann hatte er eine ganze Traube hinter sich und hat dann so die Leute gelehrt und dann hat man da geschaut, hat da sein Leben abgeschaut. Und genau das sagt jetzt Jesus, jüngert. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ja, wer soll jetzt wie was jüngern? Jüngern hat zwei Aspekte. Oder das eine, was das Jüngern betrifft, sagen wir, da ist jetzt ein Mensch auf dieser Welt. Und jetzt ist dieser Auftrag jüngert, der beinhaltet, dass Menschen, die bisher nicht Jünger Jesu waren, jetzt Jünger Jesu werden. Das ist so der eine Teil dieses Aspekts, jüngert. Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen, lernen Jesus persönlich kennen. Das ist aber nur der eine Aspekt von Jüngern. Der andere Aspekt ist der, dass diese Menschen dann auch weiterentwickelt werden. Also jüngern bedeutet auch, wenn jemand bereits ein Jünger Jesu ist, dass der weiterentwickelt wird, dass der die Bibel kennenlernt und heil werden kann und so weiter. Also der Missionsbefehl, merken wir, das ist eben nicht nur einfach, sprich mit jemandem, der du gar nicht kennst und versucht, ihn irgendwie zu Jesus zu bringen, sondern der Missionsbefehl beinhaltet letztlich alle drei Dimensionen. Ja, gegen außen, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, werden jünger, aber es ist dann auch gegen innen, dass diese Leute jetzt gestärkt werden, aufgebaut werden, integriert werden, heil werden können und so dann auch der dritte Auftrag, dass wir Gott die Ehre geben, umgesetzt sein kann. Der Missionsbefehl, so wie wir ihn dann manchmal kennen, wird so ein bisschen verkürzt. Ist da nur die Evangelisation oder nur die Außenmission? Nein, der Missionsbefehl ist das Letzte, was Jesus weitergibt. Und das sind drei Dimensionen. Also Jünger zu Jüngern machen und die bereit sind, weiterentwickeln. Also beide Komponenten gehören da mit dazu. Ja gut, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wer soll dann jüngern und wer soll bejüngert werden? Jesus sagt, jüngert. Also macht zu Jünger. Jetzt fällt da auf, dass Jesus das in der Mehrzahl sagt. Oder in unserer Zeit beziehen wir Dinge schnell auf uns persönlich. Ich persönlich als Einzelperson muss bei einer anderen Einzelperson etwas machen. Steht aber gar nicht da. Sondern es heißt, jüngert. Ihr miteinander jüngert. Das ist ein Auftrag, den ich nicht selber ausführen kann, denn ich habe nicht alle Gaben. Um den Auftrag oder eben diesen dreifachen Auftrag auszuführen, braucht es alle. Und es braucht solche, die vielleicht eher gegen außen tätig sind, die das auf dem Herzen haben, neue Leute erreichen, die man gar nicht kennt, ja ein anderer, das ist schwierig. Der andere ist vielleicht eher gegen innen ausgerichtet, ist dann vielleicht mehr der Hirte oder der Lehrer. Oder jemand anderes mehr gegen oben, das ist dann mehr der Prophet oder der Worshipper. Aber es braucht für die Umsetzung des Auftrages alle. Und darum spricht Jesus alle miteinander an, jüngert. Und die andere Frage, ja, wer soll denn jetzt bejüngert werden? Es heißt da, jüngert oder macht zu Jünger alle Völker. Auf Griechisch steht dort Ethnien. Erreicht alle Ethnien. Eine Ethnie, das ist eine Volksgruppe, die aber nicht das ganze Land betrifft. Wir haben knapp 200 Länder auf dieser Welt. Aber jetzt eine Ethnie, eine Volksgruppe, das ist eine kleine Gruppe innerhalb eines Landes. Das sind Leute, häufig Ausländer, die behalten ihre Kultur, die behalten ihre Sprache, die treffen sich untereinander immer wieder. Und das ist jetzt eine Volksgruppe, die manchmal ganz abgesondert ist vom Rest dieses Landes. Und jetzt sagt Jesus nicht, erreicht alle Länder, sondern erreicht alle Volksgruppen, alle Ethnien. Also auch diese Splittergruppen innerhalb eines Landes, das sind ja in der Regel dann Minderheiten, auch die sollen erreicht werden. Man sagt, es sind so vielleicht 1300 Ethnien auf diesem Erdglobus. Und Jesus sagt, alle diese sollen erreicht werden. Und jetzt ist da wieder interessant, dass Jesus nicht einfach sagt, ja du als Einzelperson erreiche eine Einzelperson, sondern Jesus sagt, jüngert die Völker, die Volksgruppen, die Ethnien, also die ganze Gruppe. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also wir miteinander sollen eine ganze Volksgruppe miteinander erreichen. Ja, wie soll denn das gehen? Ja, das ist vielleicht ein Nachbar, der ist vielleicht so Ausländer. Jetzt erlebt er, dass wir den willkommen heißen als Menschen, als Familie nebenan. Und bringen vielleicht mal ein Geschenk vorbei und helfen sich da zurechtzufinden in der Schweiz und mit unserer komischen Sprache und so weiter. Und die treffen sich ja dann wieder als Ethnie. Und jetzt erzählt der eine, du, ich habe das so erlebt, ein Nachbar, der ist jetzt mal ganz lieb gewesen, der hat mich da sogar irgendwo in eine Versammlung da mitgenommen, da, die haben da noch irgendwie zusammen gegessen und so, ja, die waren richtig offen und der andere sagt, ja, aber genauso dasselbe habe ich jetzt da bei mir in der Stadt auch erlebt. Und dann reden die miteinander und plötzlich merkt man, ah, man erreicht die ganze Gruppe. Oder wenn es irgendwo im Ausland ist, eine unerreichte Volksgruppe, dann kann das nicht eine Person machen, sondern da braucht es eben eine Heimatgemeinde, die dann unterstützt im Gebet und finanziell und organisatorisch und so. Und man merkt schnell, es ist die ganze Gemeinde, die eine ganze Ethnie erreicht. Das kann man gar nicht auseinandernehmen. Jüngert die Völker, das gehört so zusammen. So, und jetzt setzt Jesus um, wie denn das gehen soll. Also er sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, darum hingehend jüngert die Volksgruppen, indem ihr sie tauft. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wird häufig mit einem Doppelpunkt übersetzt, also jüngert alle Volksstämme, Doppelpunkt, tauft sie. Und dann wirkt das auch wieder so als Imperativ, das ist aber eigentlich auch ein Partizip. Also jüngert, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Und jetzt merken wir wiederum, das ist wieder so dieser doppelte Missionsbefehl, indem ihr sie tauft, ist mehr gegen außen, man kann ja nur Menschen taufen, die auch erreicht werden, und indem ihr sie lehrt, das ist dann der Auftrag gegen innen. Also, indem ihr sie tauft. Jetzt haben wir da also Menschen, und die taufen wir jetzt, sagen wir, da ist das Wasser, so, jetzt ist man da im Wasser drinnen. Wieso denn taufen? Was bringt denn das, wenn man da tauft? Ja, man merkt schnell, man kann nicht eine Person taufen, wenn innerlich nicht etwas klar geworden ist. Wenn Jesus also sagt, jüngert, indem ihr tauft, gehört damit dazu, dass diese Menschen irgendetwas verstehen von der Güte Gottes. Dass sie also uns hören, dass sie uns sehen, was wir tun, aber auch mit Zeichen und Wunder, dass etwas von dem sichtbar wird, was Gott tut. Und erst wenn ein Mensch, wenn es Klick macht im Menschen drinnen, erst dann kann man sie natürlich taufen. Hinter dem Auftrag zu taufen, also jüngern, indem man tauft, steckt also dahinter, dass wir durch Wort, durch Werk und durch Zeichen und Wunder, wie Römer 15, das er uns zeigt, dass wir auf diese Art und Weise den Menschen das Evangelium weitergeben. Es gehört also dazu, dass etwas verstanden wird, dass es irgendwo Klick macht. Ich mache da mal so eine Glühbirne. Da, jetzt macht es da irgendwo Klick. Oder ohne dem geht es nicht. Und dann taufen wir sie im Wasser. Also die Gemeinde tauft. Ja, was bringt das Taufen? Jesus hat das Taufen uns gegeben, dass es zum einen mal für uns selber, die wir uns taufen lassen, eine Glaubensstärkung ist. Denn was im Himmel sich abspielt, wenn ein Mensch sich bekehrt, das kann man ja kaum beschreiben. Was ist denn das? Das ist ja irgendwo geistlich, das spürt man, das sieht man ja nicht. Und jetzt hat Gott uns die Wassertaufe gegeben, um das zu kopieren. Also wenn jetzt die Bibel, das ist Jesus und das bin ich und jetzt bekehre ich mich, dann werde ich geistlich gesehen in der unsichtbaren Welt in den Leib Christi hineingetauft und bin jetzt in Christus. Und das, was jetzt da geschehen ist in der unsichtbaren Welt, als ich mich Jesus hingewandt habe, das wird in der Wassertaufe kopiert. Also indem ein Mensch ins Wasser eintaucht, das ist der Spiegel, das Symbol, die Erinnerung an das, was bei der Bekehrung geschehen ist, dass ich in den Leib Christi hineingetauft wurde, in seinen Leib. Aber in dem Moment, wo ich hineingetauft worden bin, bin ich auch in Berührung gekommen mit dem Heiligen Geist. Und der hat mich wiedergeboren. Ich komme mit derselben Auferstehungskraft in Berührung wie damals, als Jesus in den erstorbenen Leib von Jesus an Ostern hineingekommen ist. Also das Auftauchen aus dem Wasser bedeutet also, ich bin neu geboren worden und jetzt lebe ich, bin nicht mehr im Tod, ich lebe jetzt. Das heißt, die Taufe, das ist ein Bekenntnis für mich selber. Ich kann mir selber proklamieren, das ist bei mir geschehen. Aber auch noch ein zweites, indem ich mich taufen lasse, sieht das die unsichtbare Welt. Und das gibt uns geistlich Raum. Der Feind sieht das, dass ich mich jetzt da zu Christus stelle. Aber noch ein drittes Bekenntnis steckt dahinter, nämlich ich bekenne mich zur Gemeinde. Oder denken wir daran, als man damals sich hat taufen lassen, dann kamst du auf die schwarze Liste. Oder bei den Römern kamst du auf die schwarze Liste, weil es wurde ja der Kaiser in Rom als Gott angebetet. Und wenn jetzt die Christen einfach kommen und sagen, von jetzt an ist nicht mehr der Kaiser in Rom, sondern Jesus ist jetzt der Herr, ja, dann warst du eine Staatsgefährdung, oder? Das musste man jetzt irgendwie da ausradieren. Darum, das war dann schwierig. Du wurdest verfolgt von den Römern. Und auf der anderen Seite verfolgt von den Juden. Denn die Juden gingen davon aus, Jesus ist ein Gotteslästerer, der macht das falsch, also weg mit dem. Du wurdest aus der Synagoge ausgestoßen, wenn du als Jude dich da Christus zugewandt hattest. Und darum musste es klar sein, wer gehört wirklich dazu und wer nicht. Und das wurde in der Wassertaufe dargestellt. Nur wer im Wasser sich hat taufen lassen, nur der wurde in die Gemeinde aufgenommen. Und das ist dann das Zeichen dafür, ich stelle mich verbindlich zur Gemeinde, aber auch die Gemeinde verbindlich zu mir. Wenn also Jesus sagt, tauft sie, dann sieht man, das ist ein absolut zentraler Auftrag. Wenn du also noch nicht getauft bist, dann lasse dich taufen. Also das ist fundamental, das ist nicht nur einfach so eine Nebensache, sondern es ist ein Bekenntnis zu mir, zu den unsichtbaren Mächten und eben auch öffentlich zur Gemeinde. Und dann hängt Jesus noch an, wie man das macht, also indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist also die Gemeinde, die tauft, nicht der Täufling sagt, ich taufe dich. Nein, das ist immer so das Individuelle. Die Gemeinde tauft, und ich bin höchstens jetzt der das eben umsetzt. Die Gemeinde tauft, wir taufen dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Muss man das also ganz genau so formulieren? Nein, in Apostelgeschichte 2,38 steht, tauft sie auf den Namen Jesu. Ja, das geht offenbar auch. Also nicht, dass man sagt, es muss ganz bestimmt eine Formulierung sein, sonst zählt es nicht. Nein, was man dann im Wasser sagt, das spielt nicht eine Rolle, sondern mehr das, was im Herzen drinnen ist. Also, jetzt dürfen wir sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und, fährt Jesus dann weiter, indem ihr sie lehrt, halten alles, was ich euch befohlen habe. Ja, das ist jetzt der andere Aspekt vom Missionsbefehl. Das ist nicht gegen außen, sondern das ist gegen innen. Missionsbefehl ist also ganz, ganz breit. Das beinhaltet alles. Das ist nicht nur die Mission. Lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Ja, woher weiß ich, was Jesus befohlen hat? Ja, das steht in der Bibel. Und ohne Bibel kann ich nicht wissen, was Gott gesagt hat. Und das ist jetzt für uns wiederum wichtig, dass die Bibelkenntnis dazugehört, wenn man gläubig ist. Das ist so zentral, dass Jesus das sogar mit in den Missionsbefehl mit hineinnimmt. Lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Oder wir denken, ja, die Bibel, wir haben sie zwar in der Hosentasche, jetzt mit dem Handy, das ist ja noch praktisch, aber wo lesen wir die Bibel? Vor 3 Wochen war ich an einer Bibelschule von jungen Leuten, es war eine Jüngerschaftsschule in Burgdorf. Ich hatte das noch nie so krass erlebt, dass ich fast auf nichts aufbauen konnte. Ich dann gefragt habe, ja, wer hat denn das Johannesevangelium schon gelesen? Da waren nicht alle Hände oben. Ja, zum Glück habe ich nicht gefragt, wer hat das Ente schon mal gelesen? Also das Arte, das gibt es ja gar nicht, oder? Also mir fällt fast von Jahr zu Jahr mehr auf, dass ich immer auf noch weniger aufbauen kann. Wir haben zwar die Bibel im Hosensack, aber wir lesen sie nicht mehr. Früher, da hatte man doch und dann noch den Bibelabend, das gehörte dazu. Aber wo lernen jüngere Leute heute die Bibel kennen? Das gibt es gar nicht mehr. Aber Jesus sagt uns, lehrt alles, was ich befohlen habe. Das gehört mit zum zentralsten Auftrag überhaupt, dass die Menschen die Bibel kennen. Denn alles, was wir irgendwie geistlich machen in der Gemeinde, gründet in der Bibel. Und wenn wir die Bibel nicht kennen, wie wollen wir dann unter dem Strich Gemeinde bauen? Das geht nicht. Wir brauchen die Bibel. Da ist die Offenbarung von Gott drin. Wir haben keine andere Quelle als die Bibel, was uns Gott sagt. Und darum lehrt sie alles, was ich befohlen habe. Wir starten in Schaffhausen im Zusammenhang mit der SPM, also mit unserem Verband, wo wir drinnen sind, das B7 Bible Discovery. Früher hatten wir eine Kurzbibelschule als SPM. Einige von euch haben das ja auch besucht. Aber das wegen Corona ist das untergegangen. So. Und jetzt habe ich gesagt, ja komm, ich habe ja alle Unterlagen, wir machen das wieder. Das ist immer in der Auffahrtswoche, Montag bis Samstag und das Ganze auf 5 Jahre verteilt. Also man kann sich eine Woche rausnehmen und ganz bewusst einfach sagen, diese Woche investiere ich. Hinten habe ich einige Handzettel hingelegt. Das ist also öffentlich für alle. Da kann man die Bibel kennenlernen. Und dann immer wieder 5 Jahre lang eine Woche investieren. Mit der Zeit kennt man dann die Bibel. Also, das ist etwas ganz, ganz Wesentliches, was Jesus da sagt. Lehrt sie, was ich euch befohlen habe. Und jetzt habe ich noch ein Wörtchen ausgelassen. Lehrt sie, was kommt jetzt noch? Ja, das alles schon, ja, das alles ist ja da. Lehrt sie alles. Ah, da hat es noch ein Wörtchen dazwischen. Lehrt sie halten alles. Lehrt sie halten. Ah, es geht nicht nur darum, dass ich meinen Kopf fülle, sondern dass ich jetzt Schritte gehen kann. Also es geht extra nicht nur darum, lehrt sie einfach. Das wäre zu wenig, denn das wäre nur die Theorie. Sondern es geht darum, dass wir lernen zu halten, lernen umzusetzen. Das, was also aus dem Wort Gottes kommt, das soll unsere Werte im Herzen drinnen formen, umformen, prägen. Am Anfang sage ich, ach, was da drin steht, nee, das geht doch nicht. Und je länger ich jetzt das Wort Gottes kennenlerne, merke ich, hey, das ist ja für mich, das ist ja gut. Die Gebote sprechen ja für mich, die sind positiv. Und jetzt übernehme ich mehr und mehr die Werte von Jesus. Und wenn das Wertedenken anders wird, werden auch meine Gefühle anders. Weil dann werde ich nicht mehr negativ eingestellt sein, was Jesus sagt, sondern dann werde ich immer mehr sagen, ja, logisch, ja, klar, das ist doch meine Meinung. Und in dem Moment, wo die Werteprägung mich so erfasst hat, dass auch meine Gefühle mitkommen, dass ich das positiv sehe, dann werde ich automatisch danach handeln. Eben darum habe ich gelacht, was du da eingangs gesagt hast. Da müssen wir noch drüber reden, was dort gestanden ist. Klar, du hast es einfach zitiert. Es ist die Werteprägung, die den Menschen verändert, so dass ich anders denke, anders fühle und deswegen anders handle. Und das ist das Ziel von Jesus. Nicht lernt die Bibel auswendig. Das bringt per se mal nichts. Das ist toter Buchstabe. Erst wenn es umgesetzt wird, wenn es mit dem Geist verknüpft wird, dass wir das leben, weil ich eine neue Prägung habe, dann kann das möglich sein. Also, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und indem er sie halten lernt, alles, was ich euch befohlen habe. Ja, ist doch ein recht großer Auftrag, den wir da als Gemeinde haben. Und dann hängt Jesus noch an und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Es ist eigentlich bis zur Vollendung der Weltzeit. Es ist also weniger ein geografisches Überallsein, sondern vielmehr ein zeitliches Immer-Dasein, bis die ganze Weltgeschichte vollendet ist und nachher sowieso. Also, Jesus unterstützt so quasi das, dass er sagt, macht das, aber ich bin bei euch. Ich bin derjenige, der es umsetzt, was für uns jetzt bedeutet, wir sind eigentlich lediglich in Anführungszeichen die Werkzeuge. Und das noch praktisch. Es geht jetzt nicht primär um uns, dass wir da weiß ich nicht was umsetzen müssen, sondern er in uns macht es. Wir geben uns ihm hin und wir sind dann die, die es eins zu eins zwar umsetzen, aber es ist der Heilige Geist, der überführt. Und es ist der Heilige Geist, der in uns Gaben freisetzt, dass ich in dem sein kann, wo ich sowieso Fisch im Wasser bin. Dann muss ich mich nicht anstrengen, sondern dann bin ich irgendwo in diesem Auftrag tätig. Ich sage jetzt mal als Lehrer vielleicht eher gegen innen. Aber wenn wir alle zusammen sind, im Miteinander, dann sind ja irgendwie mehr oder weniger alle Gaben dann abgedeckt. Und darum geht es, dass wir alle mit unseren Gaben uns einsetzen. Und so können wir den Auftrag des Jüngern umsetzen, indem wir hingehen, indem wir taufen und indem wir lehren. Dann ist der große Auftrag erfüllt. Kommt, lasst uns beten. Lasst uns beten, dass wir erkennen, wo ist der eigene Teil. Indem ihr hingeht, Gott, wie hast du mich gemacht? Und die noch nicht getauft sind, frage Gott, ob das dran ist. Und die vielleicht wieder mal ein Update brauchen im Biblischen, frage Gott, ob das vielleicht dran ist. So alle 15 Jahre braucht es mal ein Update. Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass du uns so klar und konkret sagst, was zu tun ist. Und dass du uns mit dem Sagen eben gerade sagst, du bist der Herr. Und in dir ist alles drinnen und verborgen. Danke, dürfen wir so zu dir kommen. Und so hilf uns zu erkennen, was unsere Berufung ist, in welchen drei Dimensionen wir vor allem tätig sind, dass wir einen Teil von diesem Missionsauftrag ausführen können. Und für die, die noch nicht getauft sind, gib ihnen den Mut, sich dazu zu stellen. Und für solche, die wieder mal ein Update oder vielleicht auch das erste Mal die Bibel vertieft kennenlernen wollen oder sollen, gib ihnen den Mut, einen Schritt zu tun in die Richtung. Danke, dürfen wir so uns selber dir hingeben und sagen, wirke du durch uns, dass wir deinen großen Auftrag ausführen können. Amen.